Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute möchte ich über Bewegungsmelder sprechen. Bewegungsmelder habe ich zwar schon das ein oder andere Mal in den vergangenen Folgen erwähnt und teilweise auch schon so grob beschrieben, was es denn für Melder gibt und die entsprechenden Funktionen dazu, aber ich möchte da heute ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Zum Beispiel, welche Techniken werden dazu eingesetzt, was für verschiedene Varianten von Bewegungsmeldern gibt es, was sind die Vor- und die Nachteile. Und zum Schluss will ich dir noch ein, zwei Tipps für die Installation und die Montage mitgeben, weil da gibt es nämlich auch ein paar Sachen zu beachten, dass man die Falschalarme möglichst reduzieren kann. Fangen wir mal mit dem Klassiker an, dem Peer-Melder. Also Peer steht in dem Fall für Passiv-Infrarot und das bedeutet, dass die Melder auf Wärmestrahlung reagieren und Temperaturunterschiede erkennen können. Dadurch ergibt sich, dass die relativ kostengünstig sind und auch energieeffizient. Energieeffizient ist deshalb wichtig, weil bei Alarmanlagen gibt es ja auch ein Notstromkonzept bzw. eine Pufferung durch einen Notstromakku. Und um die Zeit möglichst lange aufrechtzuhalten, indem die Anlage eben vom Stromnetz getrennt ist, ist es besonders wichtig, dass auch die Melder und die Komponenten, die mit verbunden sind, energieeffizient sind. Und das ist eben bei Passivinfrarotmeldern der Fall, dass sie im Vergleich zu anderen Meldern doch recht sparsam sind, was den Verbrauch angeht. Zudem sind die Peer-Melder gerade in Innenbereichen sehr zuverlässig. Es gibt ein, zwei Sachen zu beachten, komme ich gleich nochmal zu. Aber tatsächlich, wenn es sonst keine Besonderheiten in dem Raum gibt oder in den Räumen, dann ist es eine wirklich gute und zuverlässige Wahl. Zudem ist auch die Installation recht einfach. Also wie gesagt, am Ende werde ich nochmal ein, zwei Themen aufzeigen, worauf zu achten ist, gerade auch bei Passivinfrarotmeldern. Aber eigentlich gibt es da nicht allzu viel zu beachten. Einzig die Passivinfrarotmelder, dadurch, dass sie eben auf Wärmeunterschiede und Wärmestrahlung reagieren, sind sie natürlich recht empfindlich gegen direkte Sonneneinstrahlung. Wenn jetzt der Melder auf ein Fenster ausgerichtet ist, wo die Sonne eben regelmäßig reinscheint, dann könnte das durchaus auch zu Falschalarmen kommen. Das gleiche gilt für Heizungen und Klimaanlagen. Gerade wenn die Klimaanlage auch zum Heizen gedacht ist, dann können diese Temperaturunterschiede und Wärmesignaturen eben dann Alarme vom Melder auslösen. Weitere Einschränkungen sind hohe Umgebungstemperaturen. Also wenn jetzt alles eine relativ ähnliche Temperatur hat, weil die Heizung zu sehr aufgedreht ist oder hatten wir auch schon mal beim Kunden, da war die Heizung defekt und da waren es dann irgendwie 32, 33 Grad im Raum, weil durchgehend die Heizung gelaufen ist und dadurch hat tatsächlich der Bewegungsmelder nicht mehr die Bewegung erkannt. Ist jetzt ein relativ spezieller Fall, aber das sollte man trotzdem auch im Hinterkopf behalten, dass wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, Passivinfrarotmelder nicht mehr so gut auslösen oder im schlimmsten Fall auch gar nicht mehr auslösen. Eingesetzt werden solche Meldertypen relativ viel in Innenräumen wie Büros, Flure, aber auch in Wohnbereichen für private Alarmanlagen, lassen die sich sehr gut einsetzen, weil sie eben recht kostengünstig sind und wenn es keine Störquellen gibt, sie auch sehr zuverlässig arbeiten können. Die nächste Variante, die arbeitet mit Mikrowellenstrahlung. Also das sind sogenannte Mikrowellenmelder und die nutzen den Doppler-Effekt, um mit den Mikrowellen, die sie aussenden und die von dem Objekt reflektiert werden, die Entfernung und auch die Bewegungsgeschwindigkeit zu messen. Das Ganze hat dann auch mehrere Vorteile. Zum einen, dass es durch leichte Hindernisse auch durchgehen kann. Also die Mikrowellen durchdringen auch ganz leichte Hindernisse und müssen nicht direkt ein freies Sicht auf bewegende Objekte haben. Sie sind unabhängig von der Temperatur. Also selbst wenn alles dieselbe Temperatur hätte, könnte der Mikrowellenmelder die Unterschiede in der Bewegung erkennen. Also er kann erkennen, da bewegt sich was, da nicht und kann es entsprechend melden. Und zudem, je nach Energieversorgung, hat er eben entsprechend auch eine große Reichweite oder zumindest sind die Reichweiten dann teilweise schon auch größer als bei einem Passivinfrarotmelder. Dadurch, dass natürlich jetzt aber auch die Technik ein bisschen aufwendiger und komplizierter ist, sind die Kosten auch entsprechend höher als bei den Passivinfrarotmeldern. Und sie können sich auch gegenseitig beeinflussen. Wenn jetzt die Melder sich gegenseitig angucken, so positioniert sind in den Ecken, dass sie sich gegenseitig im Detektionsbereich haben, dann kann auch je nach Frequenz der Mikrowellen, können die gegenseitig eben ja sich beeinflussen und dadurch eben auch Falschalarme auslösen. Und was ich eben noch so ein bisschen als Vorteil verkauft habe, wird jetzt zum Nachteil. Und zwar, dass sie eben durch dünne Wände durchgucken können. Das heißt, wenn jetzt ein Bereich alarmgesichert ist, der Nachbarraum ist aber noch in Betrieb, also da bewegen sich noch Personen drin, dann kann es durchaus sein, dass eben der Melder im abgesicherten Raum die Personen im Nachbarraum erkennt und auch dann einen Alarm auslöst. Und das möchte ja auch keiner. Und da muss eben auch sehr drauf geachtet werden, mit welcher Frequenz die Melder senden und eben ob die Wände entsprechend durchlässig sind. Damit man sich jetzt aber nicht zwischen den beiden Meldertypen entscheiden muss, gibt es auch Dualmelder. Die kombinieren beide Systeme, Passivinfrarot und auch die Mikrowellentechnik. Dadurch sind sie nochmal zuverlässiger als ein reiner Mikrowellenmelder und verbinden quasi das Beste aus beiden Systemen. Dadurch sinkt natürlich die Falschalarmrate auch nochmal extrem und die Bereiche, in denen die Melder eingesetzt werden können, ist deutlich größer. Also auch wenn jetzt ein Heizkörper im Raum vorhanden ist oder eine Lüftung, ein Kamin vielleicht auch, das ist dann nicht mehr so relevant für den Bewegungsmelder. Natürlich sollte er nicht direkt darauf ausgerichtet werden. Aber es ist auf jeden Fall deutlich besser, einen Dualmelder in dem Fall zu haben, weil beide Kriterien müssen erfüllt sein. Also es muss zum einen eine Wärmesignatur sich im Raum bewegen oder im Raum absetzen von anderen Gegenständen. Und es muss sich durch den Mikrowellensensor auch tatsächlich was physisch im Raum bewegen. Also nicht nur warme Luft rumherströmen, sondern es muss sich tatsächlich auch was bewegen. Und erst, wenn beide Kriterien erfüllt sind, dann löst der Melder einen Alarm aus. Natürlich ist es jetzt keine hundertprozentige Sicherheit gegen Falschalarme. Wir hatten es auch schon, dass in Garagen, da hat ein bisschen die Luft durch das Garagentor reingezogen. Dadurch wurde der Peermelder ausgelöst und der Wind hat aber auch gleichzeitig eine Mülltüte, die irgendwo an der Wand fest war, ein bisschen in Bewegung versetzt. Und dadurch hat dann der Mikrowellenmelder ausgelöst und dann gab es eben auch einen Alarm. Also man muss da trotzdem auch ein bisschen Planung investieren und gucken, wo hängen welche Gegenstände, wo sind welche Gegebenheiten und dann entsprechend die Melder positionieren. Bei den Dualmeldern ist es natürlich auch so, dass die Preise da auch nochmal bisschen höher angesetzt sind, weil es eben ja mehrere Technologien vereint und das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen teurer. Und auch der Energieverbrauch ist recht hoch im Verhältnis zu den anderen, weil auch hier wieder, wir haben doppelte Technologieeinsatz und daher braucht er auch recht viel Strom, was natürlich wieder bei der Planung der Notstromzeiten mit einberechnet werden muss. Aber es gibt eben manchmal Einsatzgebiete, da werden diese Techniken erforderlich sein, wie jetzt in Serverräumen, wo Lüftungsgebläse sind, Heizungen oder wo man nicht drum rumkommt und eben noch eine Glasscheibe, sei es ein Fenster oder ähnliches, mit im Erfassungsbereich drin ist, dann werden eben solche Melder bevorzugt eingesetzt. Gut, unabhängig von der Technik der Melder. Also es gibt natürlich auch noch ein bisschen andere Varianten. Es gibt auch noch Ultraschallsensoren, die sind meiner Meinung nach aber nicht allzu sehr verbreitet. Zumindest habe ich sie jetzt in 12 Jahren Sicherheitstechnik noch nicht einmal irgendwo eingebaut. Und es mag bestimmt auch noch den ein oder anderen Sonderfall oder die Sondertechnik geben, aber das sind so die typischen, die in der Regel eingesetzt werden und mit denen man eigentlich auch sehr gut fährt und weitestgehend alles abdecken kann. Ja, was gibt's jetzt für Melder oder Besonderheiten von Bewegungsmeldern? Es gibt natürlich den klassischen Flächenmelder, nenne ich ihn jetzt mal. Also er hängt in der Ecke und lässt sich dann über 90 Grad Abdeckungsbereich, vielleicht so zwischen 12 und 15 Metern, je nach Modell und Variante, erfasst er dann Bereiche. Es gibt aber auch noch sogenannte Vorhangmelder. Die sind sehr spannend für Fassadenbereiche, aber auch für Museen oder einzelne Fenster und Türen. Aber warum nennt er sich Vorhangmelder? Ja, und zwar habe ich, glaube ich, auch in Folge 42 schon mal kurz erklärt, der macht einen relativ schmalen Bereich. Also der Erfassungsbereich ist vielleicht ein paar Zentimeter bis einen halben Meter, aber dafür kann er 10, 15, 20 Meter weit gucken. Und das ist wirklich nur so ein ganz schmaler, wie so ein virtueller Vorhang sieht es aus. Oder kann man sich das vorstellen? Man sieht ihn ja nicht. Und dadurch kann er relativ dicht an Fassaden oder anderen Objekten entlang, ja, in Anführungsstrichen gespannt werden. In kleinerer Ausführung wird es zum Beispiel auch in Museen benutzt. Dann hängt vor Bildern hängt so ein Melder, der einen Vorhang nach unten wirft und sofort einen Alarm auslöst, sobald jemand versucht durchzugreifen. Ein anderes Beispiel sind im Außenbereich Tore. Wenn einfach um sicherzugehen, dass niemand über das Tor drüber klettert, kann man einen Vorhangmelder entsprechend positionieren, sodass nur in diesem Bereich von dem Zaun oder von dem Tor eine Überwachung stattfindet. Nicht einen Meter davor, nicht einen Meter dahinter, sondern wirklich nur auf der Höhe von dem entsprechenden Zaun, ja, oder eben Tor. Je nachdem, wie empfindlich das Ganze ist, kann es eben auch dazu dienen, falls was durchgeworfen wird. Je nachdem, wo man so einen Anwendungsfall gebrauchen kann, aber um zu detektieren, dass Objekte vielleicht aufs Grundstück geworfen werden, sind auch diese Melder dafür denkbar. Eine weitere Variante ist ein Korridormelder. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er speziell für lange und schmale Gänge entwickelt wurde. Also die Reichweite ist recht hoch und er guckt nicht in die Breite. Also nicht wie normaler Bewegungsmelder 90 Grad, damit er gut in die Ecke passt, sondern wirklich relativ schmaler Blickwinkel, so ein bisschen so eine Mischung aus Flächenmelder und Vorhangmelder, aber eben auch extrem weit. Und dadurch können lange Korridore auch abgesichert werden mit relativ wenig Bewegungsmeldern. Ansonsten müsste man alle 10 Meter einen Bewegungsmelder setzen und der würde ja dann auch seinen ganzen Detektionsbereich nach außen an diese Wände verschwenden. Von daher gibt es dann da nochmal spezielle Melder, die für diese Umgebung optimiert wurden. Und auch für den Außenbereich gibt es spezielle Melder. Natürlich haben die dann ein wettergeschütztes Gehäuse oder ein spezielles Gehäuse, was UV-beständig ist und eben auch gegen Regen und Witterung schützt. Sie müssen temperaturbeständig sein und auch so ein bisschen die Temperaturunterschiede, die es ja drinnen normalerweise nicht gibt, kompensieren können, wenn es denn mit einem Peer-Sensor quasi ausgestattet ist oder ein Peer-Sensor Teil des Melders ist. Häufig haben diese Art von Melder dann auch ein sogenanntes Anti-Masking. Das bedeutet, dass die Melder nochmal Nahbereichdetektion haben. Also sobald jemand versucht, einen Karton drüber zu hängen oder vielleicht auch die vordere Seite anzusprühen, um den Erfassungsbereich zu manipulieren, das erkennen die Melder auch und können das dann eben auch schon mal als Sabotagealarm melden. Und was Außenmelder auch haben sollten, ist eine sogenannte Haustierimmunität. Das gibt's auch für Melder im Innenbereich. Da werden dann Haustiere bis teilweise 20 Kilo rausgefiltert. Die lösen dann nicht aus. Und im Außenbereich kann das schon auch von Vorteil sein, wenn eben ja kleinere Tiere, Katzen, Füchse, je nach Umgebung, sich eben in der Nähe von dem Melder bewegen, dass die keinen Alarm aus. Aber im Außenbereich sind sowieso Dualmelder eigentlich die bessere Wahl. Passive Infrarotmelder sind, ja, würde ich jetzt im Außenbereich nicht einsetzen, wäre zu fehleranfällig. Genauso wie ein reiner Mikrowellensensor macht da auch wenig Sinn. Okay, aber was gibt es jetzt bei der Montage zu beachten? Grundsätzlich gibt es ein paar Kleinigkeiten, die aber ziemlich wichtig sind. Zum einen Die Installationshöhe von Meldern sollte unbedingt beachtet werden. Jeder Hersteller hat in seiner Produktbeschreibung eine empfohlene oder eine Arbeitshöhe angegeben und die sollte nicht überschritten, aber auch nicht unterschritten werden. Die Elemente, die Detektionselemente sind in so einem Winkel ausgerichtet, dass die den Erfassungsbereich, der angegeben ist, auch abdecken können. Wenn man den Melder jetzt höher hängt, funktioniert es nicht mehr und wenn man ihn tiefer hängt, dann passt das Ganze auch nicht mehr. Was ich jetzt auch schon erwähnt habe, ist eben je nach Meldertyp, auf welche Position sind die Melder ausgerichtet, also Wärmequellen beispielsweise, Fensterscheiben. Besteht die Gefahr, dass was da vorgestellt werden kann? Sind Regale in der Nähe, die vielleicht davor geschoben werden können? Oder es sollte auf jeden Fall auch regelmäßig kontrolliert werden. Da habe ich in Folge 11 schon mal was zu erzählt, was so Wartungen von Sicherheitstechnik angeht. Gerade bei Bewegungsmeldern ist es eben wichtig, dass man immer mal regelmäßig darauf achtet, sind sie staubfrei oder sind Spinnenweben davor, dass man die abkehrt. Und sind vielleicht Änderungen im Raum vorgenommen worden? Sind Möbel verschoben worden? Ist der Bewegungsmelder jetzt hinter einem Regal oder hinter einem Schrank, hinter einem Vorhang eventuell? Das sind eben Sachen, die auf jeden Fall beachtet werden müssen, sowohl bei der Installation als eben auch im Nachgang. Gibt es andere bewegliche Objekte im Raum? Vielleicht ein Drucker? Auch das ist ein typischer Fehler. In einem Serverraum steht vielleicht noch ein Drucker dabei oder in einem Büro allgemein. Der wird vielleicht durch eine automatische Abrechnung irgendwann selbstständig eingeschaltet. Dann heizt der Drucker sich auf und es gibt Bewegung dadurch, dass die Papiere oben rausgeschoben werden. Das sind alles Fehlerquellen, die man ausschließen kann im Vorhinein. Und ja, ist alles schon vorgekommen, dass eben Drucker selbstständig gearbeitet haben und immer wieder Alarme ausgelöst wurden und keiner wusste, warum und wieso. Und bis man dann irgendwann drauf gekommen ist, dass die Drucker ja automatisch mit der Abrechnung angehen und alles selber ausdrucken. Und auch natürlich im Außenbereich darauf achten, dass keine Bäume und Büsche in der Nähe sind, auch wenn sie im Winter montiert werden und das jetzt nicht alles so grün ist und die Bäume vielleicht wenig Blätter haben, aber im Sommer blüht es dann wieder und plötzlich ist das Sichtfeld des Melders deutlich eingeschränkt und dann kann er eben entweder gar nicht auslösen oder er löst viel zu häufig aus, weil eben die Blätter durch den Wind bewegt werden und das ist ja auch nicht zielführend. Okay, das war es jetzt soweit erstmal im Groben zu Bewegungsmeldern. Es gibt natürlich noch einiges anderes zu erzählen, aber das ist so das Wichtigste in aller Kürze. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Abonniert auch sehr gerne den Podcast. Das hilft mir, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Und ansonsten, wenn er euch gefallen hat, dann ja, gerne kommentieren, Like dalassen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.